Herr Endler, Donald Trump steuert so langsam auf die Halbzeit seiner Präsidentschaft hinzu. Ein beständiges Muster, was wir auch schon immer gesehen haben in dieser Zeit, aber jetzt besonders häufig passiert, ist der ja sogenannte Krieg mit den Medien. Warum legt sich denn Donald Trump mit den Medien so an?
Nun, um das zu beantworten, glaube ich, muss man sich einfach klar machen, dass das nichts Neues ist bei ihm. Diese Scharmützel mit den Medien, die gab es ja schon im Wahlkampf, dann die Kriegserklärung im Grunde an bestimmte Medien in der ersten Pressekonferenz, und das hält bis heute an. Ich glaube, bei ihm ist es so, dass er sich aus der Provokation und aus der Eskalation und den Eskalationsstufen einfach Aufmerksamkeit verspricht. Also da ist kein großes Geheimnis dahinter. Das ist die eine Seite. Und die andere ist, dass er gleichzeitig versucht, seine Glaubwürdigkeit in Abgrenzung von den Medien gegenüber seiner Wählerschaft zu bestärken. Und auch das gelingt ihm. Das ist aber eher ein Problem der Medien in den USA, von dem er profitiert.
Trump behauptet ja oft auch, dass die Medien der Feind des Volkes sind, Enemy of the People, wie er auf Twitter mal so schön gesagt hat, quasi als Steigerung dann auch zu der Anprangerung einiger Sender als Fake News, die ja mittlerweile auch schon sehr häufig passiert bei ihm. Sowas macht natürlich diese Dichotomie gut-böse auf und erinnert mich auch ein wenig an diese sprachliche Taktik des Framings, also das Bestimmen von Bildern, die sich im Kopf festsetzen soll. Ist das eine Strategie, also Diskreditierung, um Kritik haltlos zu machen, um selber vielleicht wiedergewählt zu werden?
Ja, dem stimme ich zu. Sie hatten ja zwei Eskalationsstufen, wenn Sie so wollen, genannt. Der Feind des amerikanischen Volkes ist natürlich schon eine Hausnummer. Die ständige Unterstellung, Falschmeldungen, also Fake News zu produzieren, noch mehr, denn das untergräbt die Glaubwürdigkeit der eigentlich ja als vierten Gewalt gedachten Medien, die im Grunde etwa die Exekutive kontrollieren sollen. Ne? Und das kommt nicht von irgendjemandem. Hier spricht nicht mehr nur die Privatperson Trump, sondern eben der Mann im höchsten Amt des Staates. Und er hat erst vor kurzem, im Oktober letzten Jahres meine ich, noch einen draufgelegt und ja über Twitter suggeriert, dass NBC und andere Senderstationen ja irgendwann auch um ihre Lizenz zu fürchten haben sollten. Also dass die Federal Communications Commission, so nennt sich die Einrichtung, die Lizenzen für amerikanische Sender und Stationen vergibt, sich etwa NBC mal genauer anschauen solle, weil die nur Fake News produzierten. Und das ist natürlich ungeheuerlich, denn im Grunde sagt hier ein politisch gewählter Vertreter, das, was die Hauptnetzwerke und Sender produzieren, das passt mir nicht, also handelt es sich um Falschmeldungen, also muss es denen an den Kragen gehen und die sollen ihre Lizenzen verlieren. Ne? Das grenzt an Zensur.
Ja, ich wollte es nämlich gerade schon sagen. Also ist das dann auch wirklich rein rechtlich gesehen schon Zensur? Weil wir reden viel in juristischen Ecken momentan in Sachen Trump, gerade auch was die Russland-Affäre betrifft, ohne zu weit jetzt darauf abzudriften. Aber inwiefern wäre das dann tatsächlich schon von dem, was passiert ist, als Zensur auszulegen?
Ja, ich finde schon, dass das in die Richtung geht. Wir sind noch nicht so weit, Gott sei Dank, dass es tatsächlich passiert, aber das ist bei Trump sicherlich die Absicht. Ich glaube, das darf man ihm unterstellen. Und das führt zurück auf das, was ich eingangs erwähnte, diese Kriegserklärung schon in der ersten Pressekonferenz, als er im Amt war, etwa an CNN, und die Ansage, von euch beantworte ich keine Fragen mehr. Das ist ja auch eine Form der Zensur, einfach den Dialog und die Rechtfertigung, die politische Vertreter auch zu leisten haben, glatt zu verweigern. Und da ist ein Muster, das sich jetzt im August diesen Jahres, also erst vor wenigen Wochen, wieder zeigt, wenn Trump sich mit Google anlegt. Und ich möchte den Konzern Google, das ist ein Konzern, bestimmt nicht verharmlosen. Aber auch hier sieht man das Muster wieder, mit welchen Bandagen Trump einem Konzern zu Leibe rückt. Er hat sich wohl selbst gegoogelt und war dann mit den Suchergebnissen offenbar nicht zufrieden und sagt nun, das kann nicht sein. Wer nach mir, nach Trump News sucht, der bekommt nur Fake News. Das ist die Ansage. Und damit bezeichnet er pauschal ihm gegenüber kritisch eingestellte Medien und Suchmaschinen als Falschberichterstatter. Und das ist natürlich eine hoch aufgeladene Aussage, wenn sie vom Präsidenten kommt, denn damit wirft er implizit die Frage auf, ob das illegal ist, was Google da treibt.
Insgesamt stelle ich aber auch schon fest, es wird bei Trump einiges zur Nachricht gemacht, nicht nur in den USA, was bei anderen Präsidenten nicht der Fall war. Also wenn Beratende von Obama zum Beispiel gingen, wurde das in einer Zeitung vielleicht mal kurz erwähnt, aber jetzt nicht als Breaking News groß aufgezogen und tagelang diskutiert, wie das bei Trump der Fall war, zum Beispiel mit dem nationalen Sicherheitsberater H.R. McMaster oder jetzt neuerdings mit dem Rechtsberater Don McGahn. Also Fälle gibt es da viele. Müssen sich die US-Medien da vielleicht auch an die eigene Nase fassen, dass sie das auch mitbefeuern dadurch?
Ja, das sollten sie dringend. Ich meine, das Ergebnis dieses Szenarios, das Sie eben beschrieben haben, ist ja, dass Trump ja die Medien am Nasenring durch die Manege zieht, wenn Sie so wollen. Und das gelingt ihm, weil den Medien Selbstreflexion oder gar Selbstkorrektur doch in hohem Maße abgehen, weil sie ja auch der Natur ihrer selbst einfach nicht entkommen können und sich als Informationsverstärker begreifen, als Informationsverbreiter, als Amplifier. Einschaltquoten, Zuhörerzahlen, Klicks, Sie kennen das, sind das Maß der Dinge. Und Trump spielt dieses Spiel geschickt. Er ist derjenige, der das Tempo vorgibt, der die Themen vorgibt. Das ist Sensationalisierung par excellence. Und das ist auch, ja, da ist ein industrieller Charakter dabei, was die massenhafte Verbreitung dieser Informationen angeht. Und hier müssen sich die Medien an die eigene Nase fassen. Sonst ist die Folge wirklich totaler Kontrollverlust, den ich in Teilen heute schon konstatieren würde. Also CNN arbeitet sich an Trump ab. Das ist löblich. Aber den Takt gibt der Präsident vor. Und CNN reagiert, versucht zu berichtigen, klarzustellen. Das ist immer ein Hinterherlaufen. Und ich glaube nicht, dass das die ureigenste Funktion der Medien sein sollte.
Dann frage ich mal andersrum, wie sollten die Medien denn reagieren? Also Sie haben CNN erwähnt, natürlich wird dort Trump sehr häufig erwähnt. Da gibt es dann ja auch dann eben quasi diese Faktenchecks. Aber was sollten Medien dann machen? Einfach weniger über Trump berichten? Aber dann würden wiederum einige Kritikerinnen und Kritiker sagen, okay, jetzt wird er das Ganze wieder verharmlost.
Ja, da haben Sie recht. Ich wollte es auch nicht sozusagen übervereinfacht darstellen, aber die eine Frage ist, wie sollen die Medien heute reagieren? Und dieser Frage vorgeschaltet ist, was ist in der Vergangenheit passiert und wie sind wir hier angekommen? Ja, und das Vertrauen der Bevölkerung in den USA in die Medien ist einerseits einfach total gestört und andererseits felsenfest. Das klingt paradox, aber das liegt einfach an der Struktur der Medienlandschaft in den USA, wo es wenige Schlachtschiffe gibt, die unseren öffentlich-rechtlichen Sendern vergleichbar sind. Also mir fällt da eigentlich nur NPR, Radio und PBS, das ist die TV-Komponente dazu ein. Und auch die sind nicht über staatliche Zuschüsse finanziert, sondern hauptsächlich über Spenden. Und alles jenseits davon sind private Senderkanäle. Ja, und da findet einfach eine Polarisierung statt, die ins Extrem geht, die ich uns auch für Deutschland nicht wünsche. Und wo die Idee einer ausgewogenen Berichterstattung, die Sie bei Ihrem Sender sicherlich verfolgen, die auch bei öffentlich-rechtlichen Medien in Deutschland Standard ist, nicht mehr existiert. Das Gesetz der ausgewogenen Berichterstattung, also die sogenannte Fairness Doctrine, die wurde schon unter Reagan Ende der 80er Jahre abgeschafft. Und in der Folge haben Sie eine starke Lagerbildung. Sie kennen das, Fox für alles rechts der Mitte, MSNBC für alles links, liberal in der Mitte. Und diese Lagerbildung, die setzt sich fort, auch horizontal. Ja. In den Einzelstaaten hört jeder nur sein Talkradio. Und gerade wir als Deutsche sollten aufpassen, wir haben da auch eine verzerrte Wahrnehmung. Denn wir nehmen die USA über die New York Times wahr, über CNN, vielleicht über die Washington Post. Und das sind große Sender, die aber jetzt im ländlichen Iowa einfach nicht konsumiert werden. Also da liest man halt die Cedar Rapids Gazette und wie die Blätter da heißen. Und die New York Times, das ist ungefähr so weit entfernt wie der Mond. Also das ist die Lage. Und aufgrund dieser Lage hat sich jemand wie Trump auch durchsetzen können. Das ist nicht nur Schuld der Medien, aber ich finde schon, dass die Medien ja bis heute nicht den Weg gefunden haben, aus dieser Bredouille heraus ihm wirklich Paroli zu bieten.
Jetzt gibt es ja aber auch Leute, die tatsächlich die Mainstream-Medien, New York Times, Washington Post, CNN, sie haben einige genannt, tatsächlich auch wirklich verteufeln. Nicht nur in Berichten, die man dort sieht, auch wenn man tatsächlich dann in den sozialen Medien aktiv ist. Da werden rechte Nachrichtenportale wie Breitbart als Mainstream-Medien dann als Ersatz dafür gehandelt. Sind das die neuen Mainstream-Medien, um es mal zu überspitzen? Also ich habe jetzt letztens noch gesehen, wo Donald Trump zum Beispiel einen Breitbart-Nachrichtenartikel geteilt hat und ihn natürlich dann auch hat so stehen lassen. Er ist ja, wie wir seit Stephen Bannon, seit seinem Berater wissen, ja auch ein Anhänger von Breitbart.
Ja, das ist mehr als ein Trend, Herr Redberg, da stimme ich Ihnen zu. Das ist inzwischen das, was die Mehrheit der Amerikaner konsumiert, um sich über die Lage, den Stand der Dinge, das aktuelle politische Geschehen, gesellschaftliche Entwicklungen zu informieren. Also 45% der Amerikaner, habe ich erst letzte Woche gelesen, in einer Pew Research Umfrage beziehen ihre Informationen über Facebook, was Politik, Gesellschaft, Außenpolitik angeht. Und Facebook ist nun mal, das wissen wir, kein Nachrichtenportal, sondern ein börsennotiertes Werbeunternehmen, das von einem Aufmerksamkeitskampf, der möglichst schrill geführt werden soll, wirtschaftlich profitiert. Und wo Facebook aus Imagegründen nicht dazu gezwungen ist, hat dieses Netzwerk kein Interesse am Kampf gegen Desinformation und auch nicht am Kampf gegen Hetze. Das möchte ich so deutlich sagen. Und das ist ein Problem. Sie haben die Anhörungen von Mark Zuckerberg sicherlich verfolgt, in Brüssel, auch in den USA, im Senat, im Kongress, das war eine Farce. Und da haben sich einfach auch Kräfteverhältnisse verschoben. Das ist also der eine Punkt. Und der andere Punkt erwächst aus der Geschichte der Medien, die ich eben kurz skizziert habe. Und der schlägt sich nieder in eben dieser Research, dieser Umfrage von Pew, die ich eben zitiert habe. Die ist vom Juni diesen Jahres, kann man im Netz nachlesen, wo gefragt wurde, wie viele Menschen in der Öffentlichkeit können eigentlich Fakten von Meinungsäußerungen in den Medien noch unterscheiden. Also der Unterschied zwischen etwas, das ich beweisen kann, das ich über objektive Evidenz nachweisen kann, und etwas, was meine Meinung, einen Eindruck, einen Glauben, einen Wert von mir ausdrückt. Ist ja legitim, kann man so formulieren in einem Text, aber die Tatsache ist, dass die allermeisten Konsumenten nicht mehr zwischen Fakten und Meinungen unterscheiden können. Als Beispiel wurde damals sinngemäß genannt, zitieren Sie mich jetzt nicht wörtlich, das Zitat: Immigranten, die sich illegal in den USA aufhalten, haben dennoch einige Rechte durch die Verfassung garantiert. Das war die Aussage und das ist ein Fakt. Aber diesen Fakt ordnet eben nur die Hälfte der Menschen als Fakt ein. Und die anderen denken, das ist die Meinung des Reporters. Ja? Und sowas zieht sich durch. Eine andere Aussage war sinngemäß, die Regierung ist fast immer verschwenderisch und ineffizient. Ja, so eine Aussage könnten Sie auch bei uns in Deutschland mal testweise stellen. Und das ist eine Meinungsaussage, ganz klar, die aber fast ein Drittel der Amerikaner für eine Tatsachenbeschreibung hält.
Zu guter Letzt stehen jetzt ja natürlich auch bald die Midterm Elections an, also quasi die Parlamentswahlen in den USA. Wenn wir das jetzt alles zusammenfassen, was wir da besprochen haben, was für Lehren können denn die Medien dafür aus den letzten beiden Jahren ziehen? Also bei den Midterm Elections kann sich ja für Trump und seine Republikaner einiges ändern, deswegen steht viel auf dem Spiel.
Ja, unbedingt, da steht viel auf dem Spiel. Traditionell bekommt der Präsident hier einen Dämpfer verpasst. Oftmals verschieben sich Mehrheiten auf dem Hügel, also im Kongress. Eine Lehre wäre, sich darauf einzustellen, dass Trump schon jetzt und schon längst im Wahlkampfmodus ist, natürlich, aber über die nächsten Wochen und Monate die Debatte noch gehörig anheizen wird, eben über die Medien, speziell über Twitter, wo er, das habe ich vorhin nachgesehen in Vorbereitung auf das Gespräch, etwa 54 Millionen Anhänger hat. Das ist eine gewaltige Bastion. Ne? Er hat bei der Wahl ungefähr 63 Millionen Stimmen bekommen. Also das ist ein Killer-Argument, wenn der Mann nur einen Bruchteil dieser Menschen in seinem Sinne mobilisieren kann. Darauf sollten wir uns einstellen. Das ist eine Lektion. Die andere Lektion hatte ich versucht zu skizzieren, diesem Mann einfach besser beizukommen, ihn zu entlarven und vor allem, das ist mir das Wichtigste, diese Gewöhnung wieder loszuwerden, die sich trotz allem, trotz dieser Tonlage langsam doch einschleicht. Ich bemerke das bei mir selbst, ich bemerke das bei Kollegen und Kolleginnen in Deutschland, ich bemerke das bei vielen amerikanischen Bekannten. Man nimmt Trump so hin jetzt als Schicksalsschlag und dieses Schrille in den Medien überhört man mit der Zeit. Das ist ein bisschen wie Flugzeuglärm, der einfach irgendwie immer da ist und nervt, aber nicht mehr wirklich bewusst wahrgenommen wird. Das halte ich für sehr gefährlich und Trump benutzt die Medien, um seine Botschaft unters Volk zu prügeln. Da sollten wir wachsam bleiben.
Wichtige Gedanken und wichtige Hintergründe. Ich bedanke mich für das Gespräch, Herr Endler.
Ich danke Ihnen.